Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, dem Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir melden uns heute zurück mit einer neuen Folge aus unserer Energiereihe. Diesmal, passend zur Jahreszeit, soll es um Tipps und Tricks gehen, wie wir beim Heizen Geld sparen können. Dazu ist mein Kollege Manuel Becker heute hier bei uns. Hallo Manuel.
Hallo Niklas.
Manuel ist Referent für Energieeinsparberatung bei uns bei der Verbraucherzentrale und somit auch Teil unserer Energieberatung. Und er hat sich die Zeit genommen, mit uns mal über das Thema Heizung, Heizkosten sparen zu reden, und zwar ganz ausführlich. Okay, Manuel, womit fangen wir an? Heizung ist komplex.
Ganz genau. Thema von heute ist ja Tipps und Tricks. Und ja, dabei geht es heute insbesondere darum, wie man optimiert heizen kann, um Heizungseinstellungen und gering investive Maßnahmen, also Maßnahmen, die nicht viel Geld kosten, die sich aber relativ schnell amortisieren, und dann auch letzten Endes noch um kleine Verhaltensänderungen, wie man einfach ja durch kleine Anpassungen des eigenen Heizverhaltens einen Haufen Geld einsparen kann.
Okay, das hört sich gut an. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Was hast du für Tipps auf Lager? Was lässt sich schnell umsetzen?
Naja, vielleicht ganz zum Anfang mal schauen wir uns nochmal grob an, wie Heizen in den meisten Gebäuden Deutschlands funktioniert. Wir haben in der Regel einen zentralen Heizkessel, einen zentralen Wärmeerzeuger, der die Wärme bereitstellt. Das ist in der Regel noch ein, in den allermeisten Haushalten, ein fossil beheizter Öl- oder Gaskessel. Dann wird damit warmes Wasser bereitet. Das wird über Heizungsleitungen von Heizpumpen zu Heizkörpern oder Fußbodenheizungen gefördert und die geben dann einfach diese Wärme in den Raum ab. Das heißt, optimieren können wir am Heizkessel selbst, an den Verteilung der Wärme, also an den Heizleitungen und den Pumpen und an den Heizkörpern letzten Endes auch. Nicht zu vergessen, außerdem der Faktor Mensch, auch schon kleine Verhaltensänderungen können ordentlich Kosteneinsparungen herbeiführen. Die Gebäudehülle, über die Wärme dann letzten Endes wieder an die Umwelt entweicht, die betrachten wir heute nur am Rande.
Zur Gebäudehülle und Dämmung und so weiter, da haben wir schon Podcasts gemacht, auch weil du jetzt gesagt hast, wir haben hier die fossilen Heizungen im Blick, zu Wärmepumpen haben wir auch schon mehrere Folgen, das verlinken wir auch alles. Aber gut, ja, zurück zum Sparen und zu den Heizkosten. Ich meine, die sind jetzt in letzter Zeit, glaube ich, wieder etwas gesunken, die waren ja zwischendurch mal doch deutlich angestiegen, aber dennoch glaube ich, nicht nur aus Umwelt, sondern auch aus finanziellen Gründen kann sich Sparen da tatsächlich lohnen. Wo fange ich denn damit am besten an?
Da sagst du was zu den Gaspreisen vielleicht noch ganz kurz. Die haben sich seit den Höchstständen deutlich reduziert. Allerdings, wenn ich heute in meinem Postleitzahlengebiet nach einem neuen Gasanbieter suche, dann gibt es Tarife für ja irgendwo was knapp 11 Cent und vor der Krise waren das halt 6 Cent. Das heißt, wir sind so Pi mal Daumen ungefähr beim Doppelten der Preise, wie es vor dem Krisenniveau war. Insbesondere auch Fernwärmekunden sind mit Arbeitspreisen von teilweise um die 20 Cent noch stark betroffen von diesen ja, gestiegenen Energiepreisen. Also der Anreiz zum Sparen ist definitiv gegeben. Am besten anfangen, gerade auch wenn du vielleicht ein Mieter bist, hast du ja gar keinen Zugang zum Heizkessel, da fängst du am allerbesten mal direkt bei dir in der Wohnung an und dort an den Heizkörpern. Ganz besonders wichtig ist, dass dieser Heizkörper einfach frei steht, frei im Raum steht, also nicht abgedeckt ist von Gardinen, nicht abgedeckt ist von Sesseln oder ja, als Ablagefläche missbraucht wird, also bitte auch keine Bücher oder sonstige Sachen auf diesen Heizkörpern lagern. Wir packen unsere Häuser dick mit Dämmstoff ein. Bei den Heizkörpern ist es gerade umgekehrt, der soll die Wärme gut und effizient in den Raum abgeben können.
Und wenn das mal, kurze Zwischenfrage, aus jetzt sag ich mal räumlichen Gründen her irgendwie nicht möglich sein sollte, dann zumindest versuchen, möglichst viel Abstand da reinzubringen, damit die Wärme eben abfließen kann, abströmen kann.
Ganz genau, also so 10 Zentimeter Minimum sollte schon Abstand zu so einem Heizkörper eingehalten werden. Staub reduziert die Wärmeabgabe von so einem Heizkörper ganz genauso. Das ist vor allem bei Plattenheizkörpern nicht immer so direkt ersichtlich. Die stehen dann oftmals in so einer Heizkörpernische drin. Da kannst du oben und unten nicht so richtig reinschauen. Ja, da einfach mal gut durchsaugen oder mit so einer Heizkörperbürste den Staub entfernen und dann kann das Gerät, also der Heizkörper, wieder richtig arbeiten. Also auch der Staub reduziert die Wärmeabgabe von so einem Heizkörper. Kümmere dich also darum, dass er ordentlich sauber ist. Im nächsten Schritt dann, gerade zu Beginn der Heizsaison, sollte man da immer dran denken, Heizkörper entlüften. Wenn der Heizkörper nicht richtig warm wird oder sonderbare Gluckergeräusche im System entstehen, dann liegt das oftmals an Luft im System und die muss man einfach ablassen. Auch dazu gibt es Informationen auf unseren Webseiten.
Genau, das verlinken wir auch in den Shownotes. Da haben wir eine gute Anleitung, wie man das machen kann. Habe ich auch schon gemacht, ist gar nicht so schwer.
Genau, wenn du dann erfolgreich entlüftet hast und dein Heizkörper richtig arbeiten kann, effizient die Wärme in den Raum bringen kann, dann geht's als nächstes mit den Thermostatventilen weiter. Also so ein Thermostatventil hält einfach die Raumtemperatur konstant, indem es immer nur so viel warmes Wasser in den Heizkörper gelangen lässt, wie eben nötig ist.
Nur mal ganz kurz, weil Thermostatventil ist wieder so ein Fachbegriff, sage ich mal. Ne? Das ist im Prinzip das Teil, an dem ich drehe, Heizung an, aus.
Ganz genau, das ist das Thermostatventil, das da auf den Heizkörpern drauf sitzt. In der Regel solltest du so im Wohnzimmerbereich die Raumtemperatur auf 20 Grad einstellen. Das entspricht bei den meisten Standardthermostaten etwa Stufe 3. Und jedes Grad, was du dann dort von dort aus nach unten reduzierst, spart Pi mal Daumen 6% Heizenergie. In der Küche kannst du dann nochmal 1 bis 2 Grad Celsius weniger wählen. Im Schlafzimmer reichen in der Regel 17 bis 18 Grad aus. Nachts, wenn geschlafen wird und tagsüber, wenn alle Haushaltsmitglieder außer Haus sind, kann die Temperatur ebenfalls abgesenkt werden. Auch vor dem Lüften solltest du das Thermostatventil immer runterdrehen, sodass einfach wenig Wärme verloren geht.
Wenn ich jetzt Räume habe, die ich gar nicht oder sehr selten nutze, kann ich da noch weiter runtergehen? Gibt es da eine Grenze oder so?
Ja, da kannst du schon nochmal deutlich weiter runtergehen. Man sagt, so unter 16 Grad soll es nicht werden und du solltest auch darauf achten, dass auf jeden Fall die Türen zu diesen Räumen geschlossen bleiben, sodass keine warme, feuchte Luft dann in diese Räume entweichen kann und vor allem solltest du diese Räume auch trotzdem regelmäßig lüften.
Aber unter 16 Grad sollte man nicht gehen, weil es dann problematisch wird eben mit Schimmel.
Oder? Steigt einfach das Risiko der Schimmelbildung, ist aber auch von Gebäude zu Gebäude wieder sehr unterschiedlich, wie riskant die Schimmelbildung letzten Endes ist.
Okay, das klingt alles erstmal nachvollziehbar und ich muss aber doch eine ganze Menge dabei bedenken und viele, zumindest bei mir so und ich kenne einige, bei denen es so ist, da ist man tagsüber gar nicht zu Hause, ne? Und dann rennt man hin und dreht auf und ab und so. Lässt sich das irgendwie vereinfachen? Ich habe ja auch keine Lust, wenn ich dann alles runtergedreht habe, komme ich nach der Arbeit nach Hause und die Bude ist kalt, sage ich mal. Das stelle ich mir so vor, dass das vielleicht daran hindert, da was zu machen.
Ja, wenn du keine Lust drauf hast, immer aktiv dran zu denken und den ganzen Tag an Heizungsreglern rumdrehen willst, dann investier in programmierbare Heizkörperthermostate. Hier kannst du die Absenkzeiten einfach einmalig vorgeben und an deinen regulären Tages- bzw. Wochenablauf anpassen. Günstige Modelle werden dann direkt am Thermostatkopf programmiert. Wenn du in teurere Modelle investierst, kannst du diese auch per App fernsteuern. Und im Idealfall dann einfach, wenn du hier abends das Büro verlässt, drehst du das Thermostat per App hoch und bis du nach Hause kommst, ist deine Wohnung mollig warm.
Ja, das klingt recht komfortabel. Du hast gesagt, unterschiedliche Preisspanne, je nachdem, ob mit App oder am Regler selbst, von was bis was geht das?
Ja, so einfache programmierbare Thermostate kosten gar nicht so viel mehr wie die alten analogen. Da fängt das schon ab 10 Euro an. Wenn du aber so eine Steuerung per App oder eine Einbindung gerade vielleicht noch in dein Smart-Home-System, dass du dann auch über Geolokalisierung steuern kannst, sobald du dich deinem Haus näherst, wird die Heizung hochgedreht, sobald du das Haus verlässt, wird es wieder runtergedreht, dann bist du dann schon eher bei 40, 50 Euro pro Thermostatkopf.
Okay, das musste man dann im Einzelfall natürlich schauen, inwieweit sich das rechnet, ist aber auch eine Frage des Komforts und vielleicht hat man ja auch Lust drauf, ne? Da so ein bisschen mit rumzuspielen, das stelle ich mir gerade ganz spannend vor eigentlich.
Klar, gerade bei uns in der Energieberaterbranche, da gibt es Kollegen, das macht süchtig, die haben richtig Spaß dran und optimieren ihre Heizkörper.
Wunderbar, aber jetzt nochmal kurz ganz praktisch zurück, Heizthermostate, so heißen sie, die Ventile an der Heizung sozusagen, die kann ich auch als Mieter selber austauschen, das ist nicht so schwierig?
Ja, Thermostatkopf zu wechseln, das ist absolut kein Problem. Wasser entweicht da überhaupt nicht. Wir tauschen ja nur die Betätigung des Ventils, also den Thermostatkopf. Das Ventil an sich bleibt verbaut und das geht eigentlich auch ganz einfach. Wenn du einigermaßen handwerklich geschickt bist, dann kannst du das problemlos selbst durchführen. Also die Thermostate sind in der Regel mit einer Schelle oder einer Überwurfmutter an der Heizung befestigt. Du brauchst also lediglich einen Schraubenzieher oder eine Wasserpumpenzange, um die zu lösen. Klar, dabei gefühlvoll vorgehen, gerade diese Überwurfmuttern, vielleicht noch einen Lappen dazwischen, dass du die nicht verkratzt. Ja, mitunter sind die Thermostatköpfe sogar mit von Hand lösbaren Bajonettverschlüssen befestigt. Wenn das Thermostat dann entfernt ist, dann kommt so ein kleiner Metallstift zum Vorschein. Da unbedingt, bevor du das neue Thermostat installierst, nochmal auf Gängigkeit prüfen, über den wird der Wasserfluss reguliert. Ganz reingedrückt ist das Ventil geschlossen, ganz draußen ist das Ventil maximal offen. Und bevor du jetzt einen neuen Thermostatkopf montierst, prüf bitte unbedingt, ob sich der Stift gut bewegen lässt. Dazu vorsichtig, am besten mit der flachen Seite der Wasserpumpenzange ein paar Mal auf den Stift drücken und Verunreinigungen, die sich da eventuell angesammelt haben, entfernen. Wenn der Stift fest sitzt, und das kann vor allem dann nach dem Sommer mal passieren, also auch zu Beginn der Heizsaison, dann kann das ein Grund dafür sein, dass der Heizkörper überhaupt nicht warm wird. Also hier kann dann auch ein mehrfaches Auf- und Zudrehen von dem Thermostatventil oder leichte gefühlvolle Schläge bzw. Klopfen an den Heizungsleitungen helfen, den Stift wieder gängig zu machen.
Um dieses Ventil sozusagen zu lösen, damit es rauskommen kann, damit das warme Wasser reinfließen kann. So habe ich das richtig verstanden. Okay. Okay, das hört sich tatsächlich gar nicht so kompliziert an. Schaut mir nachher zu Hause mal an, was mich da so noch für Möglichkeiten ergeben. Ich fasse mal kurz zusammen, weil wir haben jetzt quasi den Block Heizkörper abgeschlossen, ne? Was ich da mitgenommen habe, nicht zustellen, nicht abdecken. Heizkörper brauchen freie Luft, damit die Wärme eben ungehindert abgegeben kann und eben regelmäßig entlüften, insbesondere zu Heizbeginn, die Thermostatventile richtig einstellen, gegebenenfalls in programmierbare investieren, wenn man das möchte. Und damit kann ich schon eine ganze Menge optimieren und gegebenenfalls auch einsparen. Okay, gibt es sonst noch was, was man machen kann oder rund um den Heizkörper optimieren kann?
Gerade in älteren Gebäuden stehen ja die Heizkörper oftmals in so Heizkörpernischen und da ist die Wand ganz besonders dünn und entsprechend geht besonders viel Wärme nach draußen verloren. Gerade wenn man von so Gebäuden Aufnahmen mit Wärmebildkamera macht, dann zeichnen sich solche Nischen deutlich ab. Bei größeren Sanierungen bietet es sich an, diese Heizkörpernischen komplett zu schließen, mit Dämmstoff zu füllen und den Heizkörper in den Raum hinein zu versetzen. Falls das aber nicht gewünscht ist, keine Sanierung ansteht, dann solltest du die Heizkörpernischen trotzdem dämmen. Und weil halt da eben hinter dem Heizkörper relativ wenig Platz zur Verfügung steht, da greift man unbedingt zu einem Hochleistungsdämmstoff wie Polyurethan beispielsweise. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe immer rundum luftdicht an die Wand angebracht werden, weil sonst hier Schimmelrisiko besteht.
Okay, und so eine Nischendämmung, du hast jetzt gerade gesagt, dass man da bestimmtes Material braucht und so weiter. Was kostet das und was lässt sich dann am Ende damit sparen?
Das kommt natürlich immer darauf an, wie dick das Material sein kann, welches Material man wählt. Aber das lässt sich so pauschal jetzt nicht beantworten. Kommt immer auf die bisherige energetische Qualität des Gebäudes an und die Temperatur der Heizkörper, wie viel sich da einfach sparen lässt. Aber so ganz grob gesagt kann man vielleicht so 20%, 30%, 40% der bisherigen Verluste durch die Heizkörpernische mit so einer Dämmung reduzieren. Und ja, im Baumarkt gibt es solche Dämmplatten ab 8, 9, 10 Euro pro Quadratmeter.
Okay, das scheint dann also eine Maßnahme zu sein, die man vielleicht auch noch selber hinkriegt, ne? Da was hinter zu dämmen, die nicht so teuer ist und wo ich dann doch auch noch ein großes Einsparpotenzial habe.
Ganz genau, wer seine Heizkörpernische nicht dämmt, der verschenkt bares Geld.
Okay, also wir haben alles optimiert am Heizkörper. Wir haben die Nischen gedämmt, wenn es denn welche gab. Ja, damit ist noch nicht zu Ende. Wo machen wir weiter?
Als nächstes machen wir mit den Heizungsrohren weiter. Verlaufen diese im unbeheizten Gebäudebereich, dann müssen sie gedämmt werden. Das ist im Gebäudeenergiegesetz so vorgeschrieben. Trotzdem ist das in etlichen Gebäuden noch immer nicht der Fall und kostet die Bewohner einfach unnötig viel Geld. Denn auch die Maßnahme ist total wirtschaftlich. Die Investitionskosten von 4 bis 6 Euro pro Meter Rohrlänge sind einfach in wenigen Monaten wieder eingespart. Ja, auch diese Dämmung von den Heizungsrohren ist eine Maßnahme, die mit ein bisschen handwerklichem Geschick selbst leicht umgesetzt werden kann. Die vorgegebenen Dämmstoffdicken sind dann abhängig von Rohrinnendurchmesser und dem eingesetzten Dämmstoff. Material kann im Internet bestellt oder im Baumarkt gekauft werden. Auch hierzu haben wir weiterführende Informationen auf unserer Website.
Aber das wäre, glaube ich, nochmal wichtig, weil ich mich das auch schon gefragt habe. Ich wohne auch in einem Altbau, wo die Heizungsrohre über Putz verlaufen. Die muss ich nicht dämmen, wenn die in einem Zimmer sind, was eh geheizt wird. Das bezieht sich jetzt eher so auf den Keller, sage ich mal.
Genau, es bezieht sich auf den unbeheizten Bereich.
Okay, gut, wo wir gerade bei Rohren und Leitungen sind, da fallen mir noch die Wasserleitungen ein, durch die ja auch mal, jetzt hat nichts mit Heizen so zu tun, ne, aber da läuft ja auch warmes Wasser durch. Dämme ich die dann auch oder was macht man damit?
Ja gut, dass du das ansprichst. Natürlich sind die Warmwasser, also die trinkwarmwasserführenden Leitungen genauso zu dämmen. Falls eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, muss die natürlich ebenfalls gedämmt werden.
Zirkulationsleitung kenne ich nicht. Was ist das?
Soll aus so einem Wasserhahn Wasser gezapft werden, der jetzt sehr weit vom Heizkessel entfernt ist. Da kommt ja nicht direkt warmes Wasser raus, sondern zunächst kaltes Wasser und es dauert dann einfach eine Weile, bis das Wasser warm wird. Und durch so eine Zirkulationsleitung kann man einfach die Wartezeit reduzieren. denn hier führt einfach eine weitere Leitung zurück zum Heizkessel und durch diese wird kontinuierlich warmes Wasser gepumpt. Es zirkuliert also Wasser.
Das ist wahrscheinlich in vielen Gebäuden einfach so schon verbaut und das kann ich feststellen, ob ich sowas habe. Ja, entweder weiß ich das oder ich sehe das oder ich merke es daran, dass das Wasser relativ schnell warm aus dem Hahn kommt. Ja.
Genau, oder du siehst einfach bei dir im Keller, dass eine Zirkulationspumpe installiert ist.
Okay, und da gibt es auch noch Einsparpotenzial bei der Pumpe.
Klar, hier geht besonders viel Energie verloren, weil diese Zirkulationsleitung einfach das ganze Jahr über in Betrieb ist. Gerade deswegen bietet es sich an, hier alle zugänglichen Leitungen gut zu dämmen. Und außerdem ist es natürlich empfehlenswert, die Zirkulationspumpe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Das heißt, nachts, wenn alle schlafen, muss diese Zirkulationspumpe nicht laufen. Sind alle außer Haus, muss diese Zirkulationspumpe nicht laufen. Dadurch lässt sich dann außer Heizenergie auch jede Menge Strom einsparen. Gerade bei älteren Pumpen ist das echt eine ganze Menge, was du da einsparen kannst.
Und das kann ich selber auch einstellen, ob diese Pumpen nachts nicht laufen und so weiter? Oder brauche ich da irgendwie einen Fachmann für?
Ja, teilweise lässt sich das über die Heizungsregelung einstellen. Wenn die Pumpe noch nicht integriert ist in die Heizungsregelung, kann man da eine Zeitschaltuhr verbauen. Bei den allermeisten Pumpen wird schon eine Zeitschaltuhr verbaut sein.
Okay, und wenn aber das Brauchwasser sozusagen, das Trinkwasser im Haus von der Pumpe gefördert wird, fällt mir jetzt ein, müsste ja theoretisch auch das Wasser von der Heizung irgendwie mit einer Pumpe zu mir in die Wohnung, in den Heizkörper gebracht werden. Gibt es da auch Einsparpotenzial oder irgendwas, was ich beachten sollte?
Ja, da hast du vollkommen recht. Auch hier fristet in vielen Heizungskellern ein wahrer Stromfresser sein extrem kostenspieliges Dasein. Und das ist die ungeregelte ein- oder mehrstufige Heizungspumpe. Die Pumpen haben oft einen Energieverbrauch von 80, 90, 100, 120 Watt und teilweise 5000 Betriebsstunden im Jahr. Da kommen dann schnell einige 100 Kilowattstunden Energieverbrauch zustande. Bei mehrstufigen Pumpen lässt sich die Leistung als erste Maßnahme einfach reduzieren, indem du auf eine niedrigere Leistung stellst. Meist wird es dann auch noch bei dieser niedrigeren Stufe ausreichend warm. Allerdings gilt auch hier, moderne geregelte Pumpen, die brauchen nur einen Bruchteil des Stroms der alten Monster und die Einsparung beträgt bis zu 150 Euro pro Jahr. Der Pumpentausch sollte dann allerdings eher von einem Heizungsbauer durchgeführt werden.
Okay, das ist nachvollziehbar. Eventuell lässt sich das dann mit der jährlichen Heizungswartung, die steht ja eh meist an, verbinden, dass man sich da mal ein Angebot für so eine neue Pumpe und den Einbau machen lässt.
Genau, und bei der Gelegenheit, wenn der Heizungsbauer eh vor Ort ist, lässt man sich dann, sofern man sich noch nicht auskennt, auch gleich die Heizungsregelung erklären. Und damit sind wir dann auch schon beim Herzstück der Heizung, nämlich dem Heizkessel. Und auch hier schlummert einiges an verborgenem Sparpotenzial und das beginnt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bei recht unkompliziert einstellbaren Parametern in der Heizungsregelung. Die einfachste Einstellung, das machen wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer schon, ist dabei zwischen Sommer- und Winterbetrieb zu wechseln. Meist ist das mit dem Drücken von einer einzigen Taste oder einem Drehen an einem Rädchen erledigt.
Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht und dann bleibt ja letztendlich bei den meisten Heizungen dann nur noch der Betrieb sozusagen für die Erzeugung von warmem Wasser dann übrig, ne?
Ja, genau.
Okay, dann habe ich hier in verschiedenen Podcasts und auch im Zusammenhang mit Energiekrise und anderen Sachen immer mal wieder so Begriffe gehört wie Vorlauftemperatur und Heizkurve. Ne? Jetzt wird es ein bisschen spezieller. Das sind so Parameter oder Sachen, davon sollte man gehört haben. Da kann man auch noch einiges optimieren, oder?
Ja, Vorlauftemperatur und Heizkurve. Dazu muss ich kurz ausholen. Die Heizung bereitet und schickt abhängig von der Außentemperatur unterschiedlich warmes Wasser auf die Reise zu den Heizkörpern. Das Wasser, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt, nennt man Vorlauf und seine Temperatur entsprechend Vorlauftemperatur. Das abgekühlte Wasser, das zurück zur Heizung fließt, nennt man Rücklauf. Ja, die aktuelle Außentemperatur liefert einen Außentemperatursensor an die Steuerung. Bei 15 Grad Celsius Außentemperatur könnte die Vorlauftemperatur dann beispielsweise bei 30 Grad Celsius liegen. Bei minus 15 Grad Celsius Außentemperatur könnten das dann auch 70 oder 80 Grad Celsius Vorlauftemperatur sein. Und diesen Zusammenhang einfach zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur, den beschreibt die Heizkurve und die lässt sich über die Heizungsregelung anpassen.
Ja, klingt ein bisschen kompliziert. Also vereinfacht gesagt, wenn es draußen kälter wird, dann wird die Heizung wärmer. Ich habe sie auf 3 stehen, ne? Und die wird dann ein bisschen wärmer, als wenn es draußen wärmer ist. Damit der Raum eben auch bei niedrigen Außentemperaturen die entsprechende gewünschte Temperatur in der adäquaten Zeit erreichen kann. Okay, und das kann ich selber steuern? Da kann ich selber was dran ändern?
Das kannst du selber einstellen, einfach in der Heizungsregelung. Und das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass viele Heizungen einfach viel zu hohe Vorlauftemperaturen eingestellt haben. Also eine viel zu steile oder vom Niveau viel zu hoch eingestellte Heizkurve hinterlegt ist. Und das hat einfach grundsätzlich negative Auswirkungen auf den Wirkungsgrad von der Anlage. Da geht dann viel Wärme ungenutzt über den Schornstein bzw. über die Wärmeverteilung verloren. Die meisten der bisher besprochenen Maßnahmen haben nämlich eine Sache gemeinsam. Neben der direkten Energieeinsparung führen sie auch dazu, dass das vom Heizungskessel kommende Heizungswasser, also der Vorlauf, weniger heiß sein muss. Sie tragen also dazu bei, dass die Vorlauftemperatur abgesenkt werden kann. Also gedämmte Rohre führen dazu, dass sich das Wasser auf dem Weg zum Heizkörper nicht gleich um 2-3 Grad Celsius abkühlt. Eine Heizkörpernischendämmung führt dazu, dass der Raum weniger Wärme verliert und ebenfalls einfach die Wassertemperatur geringer gewählt werden kann. Und so weiter. Also die Absenkung der nötigen Vorlauftemperatur wirkt sich positiv auf den Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers aus. Und das ist ganz besonders dann der Fall, wenn es sich um ein Brennwertgerät handelt. Und es ist noch viel, viel mehr der Fall, wenn eine Wärmepumpe die Wärme ins Haus bringt.
Das heißt, es geht im Prinzip dabei um den Wunsch, dass ich mit einer niedrigeren Temperatur den gleichen Heizeffekt in meiner Wohnung erzielen kann. Und das kann ich mit diesen Dämmmaßnahmen so ein bisschen voranbringen und mit einer Optimierung dieser Kurveneinstellung. Das ist der letzte Schliff dann daran sozusagen.
Genau. Und der Hintergrund einfach bei einem Brennwertkessel, der nutzt die latente Wärme, die in den Verbrennungsgasen enthalten ist. Also das Wasser, was da als Wasserdampf im Verbrennungsgas vorhanden ist, muss dazu kondensiert werden, also wieder verflüssigt werden. Und um das zu erreichen, braucht es einfach einen ausreichend kalten Rücklauf. Das heißt, das Rücklaufwasser muss bei einer Gasheizung 57 Grad Celsius oder kälter sein. Also erst bei 57 Grad Celsius beginnt der Kessel im Brennwertbereich zu arbeiten. Und bei einer Ölheizung beginnt das eben erst bei 47 Grad Celsius. Umso kälter, umso mehr Energie kann aus diesem Phasenübergang gasförmig zu flüssig durch die Heizung genutzt werden.
Also auch da mit anderen Worten, diese Rücklauftemperatur, die sollte niedrig sein. Ich sage jetzt nicht möglichst niedrig, aber die sollte nicht zu hoch sein. Und je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto niedriger dann auch die Rücklauftemperatur. Ja?
Genau, kann dann eben auch die Rücklauftemperatur sein. Also die Devise lautet einfach, wir müssen runter mit diesen Vorlauftemperaturen. Wenn die sinken, sinkt die Rücklauftemperatur und damit wird der Brennwerteffekt optimal ausgenutzt.
Okay, und du sagtest, dass das halt bei vielen Heizungen erfahrungsgemäß zu hoch eingestellt ist. Das heißt, da kann man ran. Aber wie mache ich das denn?
Genau, die ist bei vielen Heizungen einfach viel zu hoch eingestellt. Entweder wurden die Erwerkseinstellungen nie verändert oder der Heizungsbauer hat die Heizkurve bewusst zu hoch eingestellt, einfach um ein Sicherheitspolster zu haben, dass es bei jeden Temperaturen noch ausreichend warm wird. Aber das kostet halt einfach eine Menge Energie. Ich empfehle dir, wenn du jetzt die Heizkurve selbst einstellen willst, dir erstmal die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen, genau zu studieren und dann schrittweise vorzugehen. Als Parameter steht dir die Steigung der Kurve und die Höhe, also das Niveau der Kurve, zur Verfügung. Ist es gleichermaßen an wärmeren und eisig kalten Tagen zu kalt oder zu warm, muss das Niveau angepasst werden. Ist es nur an den kälteren Tagen zu kalt oder zu warm, muss die Steigung angepasst werden. Ein Vorgehen wäre beispielsweise, das Niveau zunächst etwas zu reduzieren, anschließend 2 bis 3 Tage zu beobachten, ob die gewünschte Raumtemperatur noch erreicht wird. Bleibt es dann irgendwann zu kalt, nachdem du die nächsten Schritte nach unten genommen hast, dann einfach wieder ein bisschen hochdrehen. Trial and Error. Dasselbe Spiel anschließend mit der Neigung durchführen und bleibt es hier irgendwann zu kalt, dann einfach auch wieder etwas hochdrehen.
Hört sich nicht so schwer an, ne? Scheint mir aber doch etwas zeitintensiv zu sein, wenn ich mir so vorstelle, mehrere Parteien im Haus, unterschiedliches Wärmeempfinden und so weiter. Da muss man schon wahrscheinlich eine Weile dran rumschrauben, bis man dann das Optimum gefunden hat.
Du könntest jetzt auch einen Energieberater beauftragen, der berechnet, wie hoch die Temperaturen sein müssen. Der kostet halt dann wiederum Geld. Und ob die Berechnungen korrekt durchgeführt werden, das kann man auch nicht immer.
Weil es tatsächlich ja auch ein bisschen mit dem individuellen Empfinden dann zusammenhängt. Ne? Wann ist mir zu kalt, wann hätte ich es gerne ein bisschen wärmer? Okay, Vorlauftemperatur habe ich, weil wir hatten schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und die, vielleicht können wir da der Vollständigkeit halber dann auch nochmal ein Wort zu erwähnen. Ja, im Zusammenhang mit Wärmepumpen. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Klar, Wärmepumpen nutzen Umweltwärme und heben diese unter Zuhilfenahme elektrischer Energie auf ein Niveau an, auf dem die Wärme im Gebäude genutzt werden kann. Mit einer Kilowattstunde Strom können so 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme ins Haus gebracht werden. Und dabei können die Geräte auch einfach noch minus 15 Grad Celsius kalter Luft Energie entziehen und damit Wasser auf 60 Grad Celsius erhitzen. Allerdings ist die Effizienz einer solchen Wärmepumpe dann am größten, wenn sie einen möglichst geringen Temperaturhub bewerkstelligen muss. Da jetzt die Lufttemperatur nicht wesentlich beeinflussbar ist von uns, also die Außenlufttemperatur, ist der wichtigste Optimierungsparameter entsprechend die Vorlauftemperatur, die die Heizung bereitstellen muss. Also gilt auch hier analog zum Brennwertkessel runter mit der Vorlauftemperatur. Bei der Wärmepumpe ist allerdings dieser Einfluss von der Vorlauftemperatur nochmal um ein Vielfaches höher, als das beim Brennwertgerät der Fall ist. Als grobe Faustformel oder Richtwert für eine einigermaßen vernünftig arbeitende Wärmepumpe gilt, die Vorlauftemperatur sollte am kältesten Tag bei maximal 55 Grad Celsius liegen. Das gerade beschriebene Vorgehen bzw. diese Übung mit dem Einstellen der Heizkurve ist also eine prima Methode, um herauszufinden, ob das jeweilige Gebäude bereits Wärmepumpen geeignet ist.
Das merke ich dann daran, dass ich es eben auch mit der konventionellen Heizung dann hinbekomme, die Vorlauftemperatur schon zu senken, weil mir entsprechende Heizkörperflächen zur Verfügung stehen und so weiter. Und okay, das ist ein guter Hinweis. Ich verweise hier einfach nochmal an die Podcast-Folgen zum Thema Wärmepumpe, die wir da hatten, und fasse nochmal zusammen. Vorlauftemperatur, insbesondere bei Wärmepumpen, auch für die Effizienz sehr wichtig, aber auch bei konventionellen Brennwertheizungen kann man damit noch einiges gewinnen. Ja. Wir haben jetzt quasi so, sind einmal die Heizung entlang gegangen von der Wohnung bis in den Keller, ne, und haben alles abgehandelt. Heizungsregelung, Wärmeverteilung, Heizkörper und so weiter. Da haben wir noch irgendwas vergessen. Gibt es noch irgendetwas in dieser Gemengelage, sage ich mal, was wir berücksichtigen können, um Energie zu sparen?
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist der hydraulische Abgleich. Dafür benötigst du aber in der Regel eine Fachfirma. Das kann kaum jemand selbst machen. Werden manche Heizkörper zu schlecht versorgt, wird nämlich meist ebenfalls einfach die Vorlauftemperatur hochgedreht. Und besser ist es, das System hydraulisch abzugleichen. Dazu wird die Heizlast der einzelnen Räume berechnet und daraus abgeleitet, wie viel Wasser durch die einzelnen Heizkörper fließen muss. Und anschließend werden die Ventile an den Heizkörpern auf den entsprechenden Durchfluss voreingestellt. Und falls noch keine so voreinstellbaren Ventile vorhanden sind, müssen die nachgerüstet werden. Für einen hydraulischen Abgleich können als Maßnahme zur Heizungsoptimierung Fördermittel beantragt werden. Und auch hier gilt wieder, vor allem die auf niedrige Heizkreistemperaturen ausgelegten Systeme, Wärmepumpe und Brennwertkessel profitieren besonders von diesem hydraulischen Abgleich.
Okay, hydraulischer Abgleich, also was, wonach man mal gucken kann, das ist dann nichts zum selber machen, sondern da muss man jemanden beauftragen, das kostet dann ein bisschen Geld. Okay, das war jetzt so alles, sage ich mal, rund um die Anlage, und du hattest das am Anfang schon mal erwähnt, es gibt ja noch uns, die Nutzer. Da haben wir auch schon einige Sachen hier in verschiedenen Folgen mal besprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was kann ich selber noch tun, um da ein bisschen mehr was rauszuholen an Einsparungen?
Richtig lüften ist zum Beispiel so eine Sache. Das heißt, einfach mehrfach täglich kurze Stoßlüften bzw. Querlüften, das Luftvolumen in einer sehr kurzen Zeit austauschen, sodass nur die Wärme, die in der Luft enthalten ist, verloren geht und nicht Wände und Einrichtungen auskühlen. Dauerhaftes Kipplüften kostet unnötig viel Energie, und besonders wichtig ist es im Winter, zu hohe Feuchtigkeit durch Lüften abzuführen. Und dazu kann man sich als Hilfsmittel für das optimale Lüften relativ günstig zu erwerbende Hygrometer anschaffen.
Ja, okay, prima. Also, super. Ich fasse nochmal schnell zusammen. Wer Heizkosten sparen will, der kann einiges selber machen. Heizkörper frei halten, regelmäßig entlüften, auf die Temperatur schauen, vielleicht an den Thermostatventilen etwas optimieren, dann die Einstellung der Heizung, Vorlauftemperaturen, Heizkurve optimieren. Da kann man einiges machen. Und dann das eigene Verhalten ein bisschen reflektieren, vielleicht regelmäßig dann Stoßlüften, wie gerade gesagt. Also da gibt es einiges an Einsparpotenzial. Haben wir das soweit oder noch irgendwas vergessen, Manuel?
Ja, nee, danke. Das war alles super zusammengefasst. So spart man ordentlich Heizkosten ein.
Super, vielen Dank für das Gespräch, Manuel.
Danke dir, Niklas. Ganz wichtig für alle Zuhörerinnen, im individuellen Einzelfall gibt es sicherlich eine breite Palette weiterer Optimierungsmaßnahmen. Eventuell planen Sie auch größere Sanierungsmaßnahmen, weil die Fenster oder das Dach undicht sind, die Heizung nicht mehr richtig funktioniert, die Fassade Risse aufweist und einfach mal gemacht gehört. Unsere erfahrenen, unabhängigen Energieberaterinnen und Energieberater stehen Ihnen bei Fragen hierzu gerne beiseite, telefonisch kostenlos, vor Ort in Ihren Häusern und Wohnungen zu einem bescheidenen Unkostenbeitrag. Rufen Sie uns gerne an.
Super, vielen Dank. Das wollte ich auch gerade sagen. Also bis zum nächsten Mal. Wir verlinken alle Informationen zu unserem und gerade beschriebenen, ja, Beratungsangebot und zu Webseiten, wo man weitere Informationen findet, und auch zu Podcasts, die ich hier schon angesprochen habe, zur Wärmepumpe, zur Heizung und was wir da noch alles hatten. Das verlinken wir alles. Hören Sie da gerne auch mal rein. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie eine Bewertung da, sagen Sie es weiter, hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss, bis dann. Tschüss.